SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. Hallo, herzlich willkommen, Sonja Ruhes.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Wir duzen uns aus zwei Gründen. Erstens, weil du das gerne möchtest. Du findest das schöner und deswegen soll ja ein schönes Gespräch werden. Und zweitens, dein Nachname ist zu kompliziert. Da bin ich ganz froh, wenn ich nur Sonja sage.
Ja, das geht den meisten so.
Machen wir es so. Du bist Sexologin.
Ja.
Du kommst aus dem Bodenseekreis und hast in Ravensburg eine Coaching-Agentur, Beratungseinrichtung, Praxis, wie auch immer man es nennen will. Erstmal zur Beruhigung für alle, ne? Wenn du so Sexberatung machst, Sexualität und mit Paaren, mit Männern, mit Frauen. Du hast das, worüber du redest und schreibst, selbst alles erlebt.
Ich habe durchaus Sex, ja.
Auch das. Wie schön, da hätten wir das schon mal geklärt. Aber auch dieses Thema, wenn die Sexualität verloren geht, wenn das einschläft, wenn das weggeht. Mhm. Ne? Also das, wo alle Paare mal irgendwann, wenn sie angetreten sind, sagen, da, mir passiert das nicht.
Ja.
Das ist dir auch passiert.
Das ist mir auch passiert. Und ich glaube, das gehört zum Menschsein auch einfach ganz natürlich dazu, dass wir in solchen Sackgassen manchmal landen. Und das ist auch gar nicht schlimm.
Wie ist es bei dir passiert?
Indem ich einfach aufgehört habe, beziehungsweise nie gelernt habe, den Fokus auf meine Sexualität oder auf mein Liebesleben zu legen. Weil wir lernen ja so viel in der Schule, was uns aufs Leben vorbereitet. Aber ich finde, gerade das Thema Beziehungspflege, Sexualität, Lust, Intimität, das wird da einfach, es wird uns nicht beigebracht, ne? Und es ist für uns Menschen so einfach, gerade wenn dann Kinder ins Spiel kommen, den Fokus auf die Partnerschaft zu verlieren. Das ist immer das Erste, was hinten runterfällt, weil einfach alles andere in unserem Alltag ja so wichtig ist.
Und das ist dir auch alles passiert und war auch so ein bisschen der Anstoß für dich, das zu tun, was du heute tust, nämlich andere zu beraten, die eben genau dieses Problem unter anderem haben?
Ja, also das war der Anstoß. Nicht nur, es ging mir auch selbst so, dass ich viele Jahre gar keinen Bezug zu meinem eigenen Körper hatte oder auch zu meiner eigenen Sexualität. Das war für mich immer ein schwieriges Thema.
Warum? Ist das ein gelerntes Verhalten?
Ja, also unsere Sexualität ist nicht natürlich in diesem Sinne, sondern es ist wirklich, man kann sich es vorstellen wie so ein Softwarecode, der sich über viele Jahre entwickelt durch die Erfahrungen, die wir machen, durch die Prägungen, die wir haben. Das ist wie so eine Art sexuelles Lernen, was da stattfindet. Und wenn man manche Lernschritte nicht macht oder einfach Erfahrungen, die dazu führen, dass sich das nicht ganz so förderlich entwickelt, dann hat man irgendwann einfach so einen Elefanten im Bett sitzen und weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Ne? Weil, wie gesagt, wir sprechen nicht gerne darüber. Die Scham ist einfach so groß und wir haben wenig Möglichkeiten, uns fortzubilden in dem Bereich.
Ja, die Scham ist gigantisch. Ne?
Ja.
Also es wird wahrscheinlich Menschen geben, die schämen sich, uns zuzuhören jetzt.
Wahrscheinlich, ja.
auch in deiner Zeit, also ich sag mal, hat es ein bisschen nach, oder hat sich das verändert über die Zeit, weil wir ja so diesen Umgang mit unserem Körper, womit hat das zu tun? Hat das mit dem zu tun, was wir anerzogen kriegen oder die Erfahrungen, die wir machen in der Jugend, wenn die erste Sexualität da ist?
Ich glaube, das hat ganz viel auch mit unserer Sozialisierung zu tun und dass es in unserer Gesellschaft einfach so ist, dass Sexualität gerne unter den Teppich gekehrt wird. Also es ist für uns einfach kein nahbares Thema, sondern es wird immer gerne mit so ein bisschen Abstand betrachtet. Man spricht da ja nicht drüber. Mhm. Und das ist was, was wir Kindern schon vermitteln. Einfach auch, glaube ich, aufgrund eigener fehlender Lernerfahrung. Ne? Also wir Eltern machen das natürlich nicht bewusst, dass wir da so eine große Scham um dieses Thema aufbauen, sondern weil wir selbst es auch nicht gelernt haben. Ich glaube, das ist wirklich so eine transgenerationale Scham, die einfach immer weiter überliefert wird. Und ich bin der Meinung, es ist an der Zeit, dass wir das jetzt mal unterbrechen können.
Mhm. Ja, unterbrechen, damit wir uns selber helfen können. Auf der anderen Seite ist es ja auch ganz gut, wenn jemand noch ein bisschen eine Barriere im Kopf hat, bevor dann irgendwie die Sprüche kommen. Da ist es ja wiederum gut.
Ja, es gibt natürlich auch eine gesunde Form von Scham. Ja, also Scham ist niemals nur schlecht, sondern es gibt auch die gesunde Form von Scham, die mich davor bewahrt, mein großes Geschäft in der U-Bahn zu verrichten zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Also damit ich mich einfach sozial verträglich auch verhalte. Aber im sexuellen Kontext ist die Scham meistens, also im Beziehungskontext eben nicht förderlich.
Wir haben gerade gesagt, du hast eigene Erfahrungen hast du gemacht, die dich letztlich dahin geführt haben, wo du jetzt bist. Also man wird ja nicht als Sexologin geboren und familiäre, sage ich mal, Vorbilder gibt es da wahrscheinlich auch eher selten. Wie kam es denn bei dir dazu? Warum bist du das geworden? Wie kam es dahin?
Das war tatsächlich nie mein Plan. Ich bin da wirklich so reingerutscht. Ich war irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach keine Ahnung hatte, was ich machen sollte, was ich weitermachen sollte. Ich wusste halt nur, ich war unglücklich in meiner Beziehung damals, mit meinem ganzen Sein als Mensch. Und war so, ich hatte so einfach so ein bisschen die Richtung verloren, kann man sagen. Und dann saß ich beim Arbeitsamt tatsächlich und habe gedacht, ich frage da mal nach. Ne?
Also
warum auch immer.
Hast dann den Job auch gleich gekündigt oder wie kann ich das verstehen?
Ja, ja, ich war mit allem unzufrieden. Ich habe einmal einen kompletten Rundumschlag gemacht. Und dieser Arbeitsvermittler oder Berater, der da saß, anstatt mich zu beraten, hat der mir einfach 2 Stunden lang von seinen Problemen und von seinem Leben erzählt. Und ich habe ihm zugehört und habe ihm weitergeholfen. Und dann sagte der auf einmal, Mensch, also eigentlich könntest du doch mal eine Coaching-Ausbildung machen. Mhm. Ich sah, okay, ja, du kannst so gut zuhören, man kann dir irgendwie alles erzählen, ich sehe dich da. Ne? Und dachte ich, ja gut, dann mache ich das und habe da dann mehrere Ausbildungen gemacht und fing dann an, weil ich auch nicht so wusste, was ich jetzt damit machen soll, ne? Fing dann an, Männer zu beraten im Thema Work-Life-Balance, Work-Family-Balance, also Unternehmer. Ne? Und oh Gott, es war so langweilig. Es war so ein langweiliges, blaues, strukturiertes Thema, was mir eigentlich gar nicht liegt. Aber ich dachte halt, muss ja was Vernünftiges machen. Ne?
Hattest du denn vorher auch beruflich irgendwie damit zu tun? Oder was hast du denn vorher gemacht?
Nee, ich war in der Medizin im Qualitätsmanagement. Aha. Ja, habe Qualitätsmanagement für Arztpraxen gemacht und bin auch Rettungsdienst gefahren. Und irgendwie dachte ich, ja, das Strukturieren, und das liegt mir doch. Aber es war halt langweilig, ne? Mhm. Und Spoiler, es lag mir nie. Ich habe es trotzdem gemacht. Und die Männer fingen dann irgendwann nach geraumer Zeit unabhängig voneinander davon an, mir über ihr Liebesleben Dinge zu erzählen. Und haben halt gesagt, Mensch, ich habe das Gefühl, ich kann mich dir öffnen, ich kann dir irgendwie alles erzählen. Und ich bin sehr pragmatisch veranlagter Mensch und dachte so, na gut, ich habe da jetzt keine fachliche Ausbildung oder Ahnung, aber ich habe eine Vagina, die nicht, also bin ich den 3 Schritte voraus und kann die beraten in dem Sinne, ne? Hab einfach Tipps gegeben. Und
sind es schon dann vor allem die Männer, die dann irgendwie kommen? Also ist das auch heute noch so gelebte Praxis?
Nein, heute ist es tatsächlich gemischt. Damals habe ich nur mit Männern zusammengearbeitet. Ja.
Und hast du mal rausgefunden, woran das liegt? Also warum kannst du das so, also wo kommt das Talent her? Warum öffnen sich dir Menschen
das
gerne?
Weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es immer schon so war.
Ja. Auch früher schon?
Früher,
also
ja.
Schon im Freundeskreis immer diejenige
in der
gewesen?
Schule, in der Schule schon. Also ja. Ich hatte mal eine Lehrerin, die heulend bei mir saß, als ich irgendwie 13 war oder so. Das werde ich auch nie vergessen. Und mir ihren Kram erzählt hat, ne? Was ja auch nicht so typisch ist.
Absolut.
Es war immer schon so, dass Zuhören irgendwie mein Ding war. Ja.
Sexologin, das ist ja jetzt keine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung. Ja. Also wir könnten genauso wie Journalist, also wir könnten jetzt morgen Berufe tauschen und
ja,
niemand könnte uns dafür bestrafen. Ja,
ja.
Aber wie wird man denn Sexologin? Also was muss man da tun? Gibt es da irgendeine Basis, irgendeine Ausbildung?
Genau. Das sind 6 Jahre Studium bei einem Zürcher Institut habe ich das gemacht und bin auch laufend dabei, immer noch mich fortzubilden, weil du hast ja auch nie ausgelernt. Ne? Also ich glaube, dass gerade das ist so ein Themenfeld, da bist du einfach nie fertig.
Ja. Ja.
Und was damit einhergeht, ist eben das Schöne, du darfst ganz viel Selbsterfahrung machen. Also du musst erstmal deinen eigenen Kram aufräumen und dich selbst explorieren, entdecken und quasi mit deiner eigenen Sexualität erstmal klarkommen und diese Lernschritte alle selber machen, bevor du andere Menschen berätst.
Also war auch für dich ein Neustart in der
Neustart.
Eigenen Sexualität?
Ja, absolut. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, ich glaube, das hat einfach so sollen sein, dass ich dieses Thema besetze, weil dadurch, dass ich selbst einfach so viele Themen in meiner Sexualität hatte, verstehe ich die Menschen einfach sehr gut. Also ich habe vieles selbst durchgemacht.
Für dich war es ja so, diese Ausbildung, war das ein richtiger Gamechanger, weil du etwas über deine eigene Sexualität gelernt hast. Kannst du mal sagen, was für ein Lernprozess das war?
Also ich hatte früher sehr wenig Zugang zu meinem eigenen Körper. Ich hatte kein gutes Körpergefühl. Ich habe mich selbst nicht gut gespürt. Für mich war Nähe auch mehr so ein, ich muss das halt machen, weil es irgendwie mit dazugehört. Aber ich habe mich damit nie so richtig wohl gefühlt. Und in der Ausbildung musst du halt zwangsläufig ganz viel Selbsterfahrung machen. Also du musst deinen eigenen Kram erstmal aufräumen, bevor du andere Menschen beraten kannst damit. Ja. Und ich habe da so viel über mich selbst gelernt. Ich glaube, nichts im Leben, was ich bis dato gelernt habe, hat mir so viel Mehrwert gegeben, wie tatsächlich diesen Zugang zu meinem Körper, den ich da vermittelt bekommen habe oder lernen durfte.
Stelle ich mir auch schmerzhaft vor, so eine Erfahrung.
Das Lernen an sich?
Nee, ich meine jetzt dieses in sich gehen und wirklich auch akzeptieren, welche Dinge einem vielleicht auch widerfahren sind,
ja.
Was die Hintergründe sind, ja, hinter dem eigenen Verhalten.
Ja, du setzt dich schon mit deinen eigenen Schattenseiten und Dämonen auseinander, die du vielleicht viele Jahre in irgendeine Schublade gesteckt hast. Und diese Schublade, die darfst du aber aufmachen, damit du neue Erfahrungen machen kannst.
Geht es vielen deiner Klienten ähnlich, die zu dir nach Ravensburg kommen,
ja,
in die, wie nennen wir es denn jetzt eigentlich?
Praxis.
Praxis, ne? Ja. Das ist Praxis, okay. Die zu dir in die Praxis kommen?
Ja. Ja, wir haben alle unsere eigenen Dämonen und Schattenseiten. Das ist völlig normal, das gehört zum Menschsein dazu. Und es ist aber wichtig, dass man den Willen dazu hat, Licht in den Schatten zu bringen.
Mhm.
Und damit beginnt eigentlich die Veränderung, dass du mutig sein darfst und ehrlich hinschauen darfst dahin, wo du sonst gerne weggeschaut hast.
Und Gründe kann es ja wahnsinnig viele dafür geben.
Ja.
Also man kann nicht immer den gleichen Pfad entlang gehen.
Nein.
Jeder Mensch ist anders.
Ja, jeder Mensch ist anders. Es ist immer ein Geschenk, was ich auspacken darf mit den Klienten gemeinsam. Und ich weiß nie, was in der Box versteckt ist.
Wer kommt denn zu dir? Also sind es Paare, sind es Männer solo, sind es Frauen solo?
Ja, alle.
Alle.
Jeder Mensch hat Sexualität in irgendeiner Form. Und da treten zwangsläufig im Leben irgendwann auch mal Themen auf. Und deswegen habe ich eine ganz bunten Blumenstrauß.
Und an Klienten. Ist das regelmäßig oder hast du so eine Gruppe, wo du sagst, das sind eigentlich die, die sich am ehesten Hilfe holen?
Das ist immer da, wo der Leidensdruck groß ist. Und das darf jeder für sich entscheiden, wie sehr er denn unter dem Thema leidet. Also gerade Männer mit vorzeitigem Samenerguss haben einen riesigen Leidensdruck. Aber da erlebe ich auch immer wieder, dass der Schritt, diese Überwindung, sich Hilfe zu holen und sich einzugestehen, da funktioniert was nicht bei mir. Weil Männer definieren sich ja sehr stark über ihren Penis.
Mhm.
Der ist sehr groß und der kostet viel Kraft und viel Mut.
Ja, viele Männer kommen vielleicht auch zu dir und sagen, ich habe einen vorzeitigen Samenerguss. Und du sagst, nee, das ist aber gar nicht so, sondern vorzeitiger Samenerguss ist übrigens das. Oder gibt es das gar nicht so häufig?
Nein, also das liegt ja nicht an mir zu bewerten oder festzulegen, worunter dieser Mensch leidet, sondern der Leidensdruck für ihn ist ja da. Ob der nun nach 30 Sekunden schon kommt oder nach 2 Minuten oder nach 5 Minuten, wenn er damit ein Thema hat. Dann hat er das. Ja. Und das liegt nicht an mir, das zu werten, sondern ich sage dann einfach, okay, was möchtest du stattdessen? Und wir schauen uns dann das System an und ja, schauen, wie der Weg dahin aussehen kann.
Also es ist auch weit mehr als jetzt, sage ich mal, das eingeschlafene Liebesleben in der Langzeitbeziehung.
Ja, es ist weit mehr. Es ist ein großes Spektrum aus, ich spüre mich nicht richtig oder ich habe Schmerzen beim Eindringen, Erektionsschwierigkeiten oder ich habe eine riesengroße Scham, ich kann nicht drüber sprechen. Das Interessante ist, dass diese Scham in jeder Gesellschaftsschicht auch auftritt. Also ich habe so viele unterschiedliche Menschen bei mir sitzen, vom Urologen zum Zahnarzt, zum Banker, zum Politiker, die bei mir wirklich sitzen. Und sagen, ja, ich kann mit meiner Frau nicht über unsere Sexualität sprechen. Ich möchte gerne was ändern. Oder auch Frauen, die eben sagen, ich möchte gerne was ändern. Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll, weil wir es einfach nicht lernen.
Ja, wenn es nicht mehr läuft mit der Sexualität in der Beziehung, dann kommen Wut und Scham. Das sind häufige Gefühle, die dann aufkommen. Woher die Wut kommt, das kann man ja so noch ganz gut nachvollziehen. Ja, das sind wahrscheinlich so enttäuschte Erwartungen, vielleicht auch verletzter Stolz?
Mhm. Ja, wir haben ganz viel Erwartungshaltung an unseren Partner oder unsere Partnerin, dass der doch bitteschön wissen soll, was ich gerne mag und brauche und dann soll er die auch bitteschön erfüllen.
Ja, also ist das eine überhöhte Erwartung? Kann man doch erwarten.
Findest du?
Weiß ich nicht.
Ich finde es immer schwierig, an anderen Menschen eine Erwartungshaltung zu erfüllen, mich glücklich zu machen. Und gerade im Bereich Sexualität ist es so, dass meine Lust oder meine Zufriedenheit in der Sexualität, das ist mein Job. Ja? Also ich darf wissen, was mir gefällt, was mich erregt, was ich lustvoll finde. Ich darf mir das auch ein Stück weit selbst holen. Also die Probleme entstehen immer dann, wenn ich von meinem Partner erwarte, dass er eine Glaskugel hat, in der er bitteschön ablesen soll, was ich brauche. Ja?
Mhm.
Und das Problem ist aber, dass viele Menschen selbst nicht wissen, gerade Frauen wissen oft nicht, was ihnen gefällt, können es auch nicht kommunizieren, haben aber die Erwartungshaltung an den Partner, dass er es doch gut macht. Und er weiß es aber auch nicht. Woher soll er es denn wissen? Ja, ihm hat es ja auch keiner beigebracht. Und da entstehen dann ganz oft Konflikte. Deswegen finde ich eine Erwartungshaltung, gerade im Kontext mit Sexualität, schwierig, weil ich mir damit selbst eigentlich was verbaue.
Und das kann auch in beide Richtungen gehen. Also wahrscheinlich ist es auch Männern oft gar nicht so richtig klar, was sie gut finden, beziehungsweise es definiert sich oft über Pornografie.
Ganz viel.
Das, was man da sieht. Genau. Ich glaube, gerade die Jüngeren, die ja schon so wirklich ungefiltert Zugang zu Pornografie haben, das macht natürlich irgendwo schon was mit einem, denke ich.
Ja, das macht was mit unseren Kindern, sage ich jetzt ganz bewusst, weil unsere Kinder werden im Alter von 10 Jahren an der Bushaltestelle schon mit Pornografie konfrontiert. Und das ist eine maximale Überforderung, die da.
Bushaltestelle, weil sie es im Handy.
Ja, weil sie einfach ein Handy. Genau, weil sie einfach ein Handy hingehalten bekommen, ob sie wollen oder nicht. Ne? Und das ist ganz schwierig für sie, weil die das gar nicht richtig differenzieren können. Und dieses Porno-Schauen ist einfach, das ist eine Welt, in die die Kinder und Jugendlichen da eintauchen, die nicht real ist, die sie aber für real halten. Und wenn ich mich daran messe, ja, oder auch meinen Sexualpartner daran messe, also wenn ich als Junge erwarte, dass Frauen da abgehen wie Schmidts Katze mit fliegenden Haaren und kreischend und 7 Orgasmen hintereinander haben, dann ist das schwierig, dann kann ich schon mal ganz unsicher werden, wenn meine erste Liebe das nicht so macht, ja, oder wenn mein Penis einfach nicht 20 Zentimeter lang ist und ich vielleicht nicht eine Stunde lang durchhämmern kann, wie eine Singernähmaschine, auf gut Deutsch gesagt, ne? Da steht
ja, was man dann oft nicht weiß, ist, dass da geschnitten wird, getrickst wird und sonst irgendwas passiert. Wie gehen denn Frauen mit diesem Erwartungsdruck um, der da plötzlich entsteht? Die Haare schleudern zu müssen, 7 Orgasmen
zu haben. Ja, ganz einfach, sie machen's. Also für viele Frauen ist Sexualität nicht etwas, was ich mir selbst gönne und was ich selbst für mich genieße, sondern das ist eine Performance-Nummer, die ich leiste. Und ich sag den Frauen immer, ihr bekommt am Ende keinen Oscar, egal wie gut eure Leistung war. Ja. Sondern schau mal, dass du es für dich machst und hol du dir, was dir gefällt. Aber mach's nicht für den anderen.
Ja, diese gegenseitige Verletzlichkeit, die kommt vielleicht auch von der Scham. Also woher kommt die da? Man hat doch so viel zusammen durch in so einer Beziehung. Ja, also man hat dann mal ein reges Sexualleben. In der Regel am Anfang läuft es doch wie geschmiert sozusagen. Man kommt gar nicht hinterher, wie man über sich herfällt.
Ja.
Man hat Dinge ausprobiert, man hat vieles zusammen gemacht, vielleicht auch Kinder zusammen geboren. Also man hat alles voneinander gesehen. Aber davor schämt man sich dann, darüber zu sprechen, zu kommunizieren, was man gerne haben
möchte. Ja, weil wir es nicht gelernt haben. Ja, wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt. Niemand bringt uns bei, über Sex zu sprechen. Was man uns aber beibringt, ist, dass es ein Tabuthema ist. Und am Anfang von der Partnerschaft, da sind wir natürlich noch total hormongeschwängert. Da sind wir einfach doof. Ja, wir wollen uns einfach nur fortpflanzen und nichts anderes zählt. Unser Gehirn richtet das schon so ein. Ne? Und wenn dieser Hormoncocktail dann aber irgendwann fehlt und dann dieser Alltag sich einschleicht, dieser immer gleiche Trott, und dann fängt man an, nicht drüber zu sprechen oder den Schwerpunkt einfach nicht drauf zu legen auf die Sexualität. Und umso länger man nicht drüber spricht, umso schwieriger wird dieser erste Schritt. Und dieser Elefant, der zwischen uns im Bett liegt, der wird immer größer von Tag zu Tag, wo wir Dinge verschweigen und runterschlucken. Und irgendwann ist dieser Elefant so groß, dass wir den anderen Menschen auf der Bettseite gar nicht mehr sehen können.
Tatsächlich ist es so, dass deine Dienstleistung als Sexologin wahnsinnig begehrt ist. Also du hast das Haus voll in Ravensburg in deiner Praxis. Mir fällt jetzt zum Beispiel auf den sozialen Medien, da hast du auch viele Follower, und ich sage nur Follower, weil ich habe das Gefühl, du sprichst da vor allem Männer an. Warum?
Vielleicht, weil der Bedarf da am größten ist.
Also das ist tatsächlich
was
so.
Weil du vorhin gesagt
hast, in deiner Praxis, da ist das gar nicht. Ja. Sind es gar nicht nur Männer.
Ja, ja. Also ich muss dazu sagen, ich will ja ehrlich sein, ich bin mit Männern gestartet, weil es mir persönlich leichter fiel damals. Ich war immer schon mehr in Kontakt mit Männern als mit Frauen. Ich war immer so der Kumpeltyp, der mit dem Motorrad auch unterwegs war, immer sehr an den Jungs orientiert. Ich hatte immer mehr männliche als weibliche Freunde. Und deswegen habe ich damals, als ich gestartet bin, gesagt, mach's dir doch leicht, ne? Und mach's einfach das, womit du dich wohlfühlst, und habe das dann nach und nach eben erst auf die Frauen ausgeweitet. Und es ist schon sehr männerlastig, weil ich da einfach oft sehe, dass einfach der Bedarf, umzudenken, sehr, sehr groß ist. Ja, und dass ich damit einfach viel in der Welt verändern kann.
Kommen da viele Männer zu dir? Also wenn man jetzt auf deine Webseite guckt, da sehe ich auch auf den Erfahrungsberichten, da sehe ich den Achim, den Michael, den Uwe, nur eine einzige Britta. also ist es so ein bisschen, dass die Männer zu dir kommen mit dieser Erwartungshaltung, jetzt erfahre ich mal, die verrät mir jetzt das große Geheimnis, das ich noch nicht verstanden habe, die Frauen.
Es gibt kein großes Geheimnis. Und es ist ein lebenslanges Lernen. Man ist nie fertig. Ja. Ja? Sondern ich glaube, das Geheimnis ist mehr, dass du dich selbst in die Lage bringst zu fühlen. Dich zu fühlen, den anderen zu fühlen und da auf einen Nenner zu kommen.
Läuft das grundsätzlich total anders bei Männern und bei Frauen, dieser Prozess, sich zu fühlen?
Vielen Männern fällt es sehr, sehr schwer, sich zu fühlen. Ja, und das ist auch oft der Ursprung von vielem, gerade wenn wir jetzt von vorzeitigem Samenerguss sprechen. Diese Männer haben in der Regel ein sehr, sehr schlechtes Körpergefühl. Die ruhen nicht in sich, die sind nicht bei sich in der Sexualität. Und das, wenn ich nicht, mich selbst nicht spüre, führt das dazu, dass ich die Kontrolle verliere über das, was da bei mir passiert.
Mhm. Was ist die Ursache? Druck, den man verspürt?
Beim vorzeitigen Samenerguss, ja. Das gibt ganz viele Ursachen. Nein, das ist eine so große Bandbreite.
Oder Aufregung so groß.
Es ist häufig eine Überspannung im Nervensystem. Also das autonome Nervensystem ist in einer Art Überspannung, die einfach dazu führt, dass die Dinge nicht rund laufen. Ja, es kann aber auch ein falsch antrainiertes Masturbationsverhalten sein. Es kann sein, dass ich zu viele Pornos schaue. Es kann sein, dass ich mehr bei der Befriedigung meiner Partnerin bin. Es gibt viele, viele Ursachen und die muss man individuell herausfinden, herausarbeiten. Ja.
Bist du eigentlich manchmal selbst zur Projektionsfläche so für sexuelle Unerfülltheit deiner Klienten?
Wie meinst du das genau?
Naja, also dass man so als Therapeutin da sitzt und versteht, so der denkt jetzt gerade eigentlich an Sex mit mir.
Das gibt's mit Sicherheit. Also das ist auch gar nicht schlimm und das ist auch vollkommen normal im Prozess. Musst dir vorstellen, diese Männer sitzen bei mir und haben in ihrem ganzen Leben noch nie über Sexualität oder über ihre Sexualität gesprochen mit irgendjemandem. Das ist ja schon mal schwierig für die. Und dann sollen sie das jetzt noch mit einer Frau tun. Ja? Mhm. Und da ist es völlig normal und auch gar nicht verwerflich, dass solche Gedanken kommen. Und das kann auch durchaus mal im Prozess sein, weil ich natürlich auch Übungsaufgaben mitgebe, die mit Masturbieren zu tun haben, dass sie dann total kleinlaut kommen und sagen, oh Gott, und auf einmal bist du mir da in den Kopf gekommen. Ne? Das ist nichts, was bewusst gesteuert wird. Und da kann man drüber sprechen.
Du bist überhaupt eine große Freundin von Selbstbefriedigung.
Ne? Ah, total.
Du gibst das Leuten mit, die sollen das machen.
Ja. Also wir entwickeln ja komplett neue, wie soll man sagen, Selbstbefriedigungsmechanismen, die darauf hinzielen, das Nervensystem neu einzustellen, neue neuronale Verbindungen aufzubauen, damit die Partnersexualität dann wieder erfüllter erlebt werden kann. Weil das, was wir im Solo-Sex abspielen oder uns antrainieren, das finden wir zwangsläufig in der Partnersexualität auch wieder. Also ein Mann, der sehr effizient masturbiert, zielgerichtet nur um Druck abzubauen, ja, der wird im Partnersex nicht lange durchhalten können, weil er sich dieses Muster einfach antrainiert hat. Mhm. Ja.
Stimmt es, dass es Frauen oft schwerer fällt?
Das Masturbieren?
Ja.
Ja. Und das hat ganz viele Ursachen. Also du musst dir vorstellen, das männliche Geschlecht ist für uns alle ja sehr präsent. Ja? Die Jungs spielen immer schon dran rum, sobald sie den Penis für sich entdeckt haben. Und bei uns Frauen ist unser Geschlecht sehr versteckt und wir kommen auch zwangsläufig nicht immer gut dran. Also viele Frauen haben Schwierigkeiten, ihre Vagina überhaupt zu erreichen oder einen Finger einzuführen, weil die Arme schlichtweg zu kurz sind. Das ist ein Problem, das Männer niemals haben. Mhm. Ja? Also der Zugang allein ist schon schwieriger für uns Frauen als für Männer.
Wird man eigentlich über die Beratung immer abgeklärter selbst, also auch so mit der eigenen Sexualität? Hat es deine Sexualität verändert, diese Beratungstätigkeit?
Man
hört ja einiges.
Zum Positiven, ja.
Also man hört ja einiges.
Ja, man hört einiges, aber das darf man tatsächlich ganz klar trennen im Kopf und das gelingt mir auch gut. Also es gibt natürlich schon Fälle, wo ich einfach Schicksale mitbekomme, die mich sehr berühren. Da denke ich schon nochmal zu Hause drüber nach. Ich möchte niemals diese Abgeklärtheit haben. Also das ist im Rettungsdienst, als ich damals noch im Rettungsdienst gearbeitet habe. Da siehst du das ganz oft, dass einfach die Sanitäter sich davor schützen, zu stark mental belastet zu werden und den Menschen gar nicht mehr sehen. Mhm. Ja? Und das möchte ich in meinem Job niemals haben. Also, aber trotzdem, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da in meiner Sexualität irgendwie abgeklärter bin oder so. Nee, im Gegenteil.
Du kannst es ganz gut auseinanderhalten.
Ja.
Wie viel Sex ist eigentlich normal in einer Beziehung auf Dauer?
So viel, wie es dir selbst gut tut und wie du es gerne haben möchtest. Also das werde ich immer gefragt, das ist so eine Standardfrage. Ja. Es gibt da keine Hausnummer. Ja? Und selbst wenn du von anderen Leuten hörst, irgendwie auf Partys oder so, du unterhältst dich da und die erzählen dann, wie oft sie Sex haben. Leute lügen ja nie mehr als beim Thema Sex oder Finanzen. Ne?
Ja, genau. Und du Miete und Sex.
Ja. Du kannst davon ausgehen, dass das, was die Leute dir erzählen, sowieso gelogen ist. Hör bloß auf, dich da mit anderen zu vergleichen, sondern für dich ist immer das richtig, was sich richtig für dich anfühlt.
Ja, wahrscheinlich kommt die Frage so oft, weil man eben ja weiß, worüber soll ich denn jetzt frustriert sein? Also was ist denn jetzt meine Erwartungshaltung, die ich haben müsste sozusagen? Oliver Mönch zum Beispiel schreibt uns, der hat einen ganz anderen Eindruck. Der sagt, leider vermittelt eure Sendung heute den Eindruck, ein Partner reicht ein Leben lang aus. Das ist doch für 80% der Menschen in meinem Alter, ich bin 58, eine Illusion, schreibt er. Ich habe das Anfang 40 erkannt, lebe seit 26 Jahren eine offene Beziehung. Wir haben beide einen zweiten Partner. Früher habe ich monogam gelebt und Beziehungen beendet, bevor ich Sex mit anderen hatte. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Auch eine Möglichkeit?
Absolut, ja. Ich halte es auch für eine Illusion zu glauben, dass man in einem Menschen sein absolutes Glück für alle Facetten des Lebens findet. Weil die sind ja so vielfältig und ein Mensch kann das alles gar nicht abdecken. Und ich glaube, wenn man dieses Bedürfnis verspürt, dann darf man sich auf jeden Fall alternativen Konzepten öffnen.
Mhm. Sprechen wir trotzdem mal über, weil es vielleicht ja auch den Punkt zu vermeiden, an dem er schon war oder vielleicht an den viele Menschen kommen. Mhm. Wenn jetzt die Lust in der Partnerschaft nicht mehr von beiden als gleich empfunden wird, dann kann das ja für große Frustration sorgen. Was sind denn die Ursachen? Was erzählen dir deine Klienten?
Mhm. Sex fängt häufig im Alltag an und nicht im Bett. Und ich erlebe es ganz häufig, dass viele Frauen einfach ganz viel Mental Load auf sich tragen. Mhm. Und dass diese Alltagsgestaltung, die nicht auf Augenhöhe gestaltet ist, ne, den Weg zur Lust häufig einfach auch versperrt.
Mhm. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, du sprichst ja immer von einer Sexualenergie, die durch den Körper fließt und die dann verloren geht. Und das geht tatsächlich in alle Bereiche? Oder wie kann ich mir so eine Sexualenergie vorstellen?
Ja, also wenn ich das jetzt mal bildlich darstellen darf, viele Frauen legen ihr Frausein mit der Geburt des Kindes oder der Kinder wirklich ab. Ne? Und da, wo vorher noch ganz viel Sexualenergie geflossen ist und die Frauen wirklich sich selbst noch als Frau und als weibliches Wesen identifiziert haben, das wandelt sich dann mit der Zeit oder mit Beginn der Mutterrolle, ich sage immer, die mutieren dann, ne? Also mutieren mit Doppel-T quasi, die werden zum Muttertier und irgendwann findest du dich einfach in alltagstauglicher Gore-Tex-Kleidung wieder und schleppst immer wie so ein Muli fünf Taschen mit dir rum, weil du ja alles für die Kinder mit dabei haben musst und achtest einfach nur noch darauf, dass alles praktisch ist. Ja. Und wenn du dich selbst nicht mehr als Frau fühlst und dein Frausein auch nicht mehr zelebrierst, dann geht diese Form von Sexualenergie zwangsläufig verloren. Mhm. Das ist ganz normal. Und es ging mir auch so. Ja. Ne? Also kann ich nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich habe diesen Prozess selbst durchgemacht.
Aber da habe ich jetzt aber wirklich zwei Fragen. Also die erste Frage ist, ist das so ein deutsches Phänomen? Also hat man das in anderen Ländern, hast du da mal geguckt? Weniger?
Ja,
ist es die Italienerinnen oder
genau,
so? Sind die da anders
genau.
zum Beispiel?
Ja, das ist das Erste, was mir einfällt. Schau dir mal die Italiener oder die Spanier an. Da haben wir dieses Phänomen nicht. Und ich frage mich, warum.
Ja. Genau, darauf zielte meine Frage nämlich ab. Und die zweite ist, wir gehen ja jetzt nur auf die Frauen, aber man muss ja auch mal gucken, die Männer verändern sich auch in der Beziehung. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Kindern liegt, aber die lassen sich gehen. Dann gibt es dann doch mal den Pups, den es früher nicht gab, den offenen.
ja,
oder dieses, die werden dann fett.
Ja.
Ne? Also nichts gegen fett werden, aber das ist so ein bisschen so, es gibt so Veränderungen in der Beziehung.
Genau.
Die dann die Sexualität vielleicht auch ein Stück weit schmälern, killen?
Absolut, absolut. Und ich glaube, das passiert auch immer dann, wenn ich mich selbst vergesse, egal welches Geschlecht ich jetzt habe, sondern also wenn ich als Individuum in dieser Partnerschaft verschwinde und dann nur noch in dieser Elternrolle zum Beispiel aufgehe, warum soll ich dann auf mich achten? Ja, ich habe ja nichts davon. Und wenn ich aber den Fokus auf die Sexualität lege und einfach das auslebe und mich weiter als sexuelles Wesen definiere, dann tue ich auch was dafür, um in diese Rolle aufzugehen.
Ja, wenn die Kinder in die Beziehung kommen, dann wird es schwierig mit der Sexualität. Das haben wir gerade besprochen mit Sexologin Sonja Ruiz. Aber Sonja, jetzt mal ganz ehrlich, alles den Kindern in die Schuhe zu schieben, das reicht ja auch nicht. Lass uns mal noch zwei, drei andere Gründe erörtern, woran es denn liegen kann, wenn auf dem Weg irgendwo die Leidenschaft verloren geht.
Ja.
Ist es die mangelnde Wertschätzung?
Ich glaube, an vielerlei Stellen ist es die Gleichgültigkeit, die sich über Jahre einschleicht. Also das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, dass ich einfach den Menschen an meiner Seite gar nicht mehr wertschätze. Und ich finde auch, wir haben so eine natürliche Arroganz an uns zu glauben, dass das Leben, so wie es heute für uns läuft, immer so weitergeht. Ja? Und wir sind uns nicht bewusst, dass unser Partner oder unsere Partnerin morgens durch die Tür gehen und nie wieder zurückkommen kann. Dass es diese Möglichkeit gibt, ja, weil er überfahren wird oder ein Aneurysma hat oder was auch immer. Ja. Und diese Arroganz, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir das Leben betrachten, das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und da dürfen wir einfach wieder anfangen, die kleinen Dinge wirklich wertzuschätzen. Und so eine Übung, die ich da immer gerne mitgebe, ist gerade, wenn es um die Verabschiedung zum Beispiel geht. Ja, wenn du deinem Partner morgens Tschüss sagst, stell dir mal vor, du hättest heute das letzte Mal die Möglichkeit, ihn oder sie zu verabschieden. Was würdest du anders machen? Häufig ist es ja einfach nur, man schaut sich nicht in die Augen, drückt sich irgendwie Kuss auf die Backe und ist weg. Man weiß gar nicht, was hat der andere überhaupt für Klamotten an. Aber sich mal diese Endgültigkeit vor Augen zu führen und sich dann zu überlegen, wie würde ich vielleicht an ihm riechen, wenn ich den Geruch heute das letzte Mal in der Nase hätte? Wie würde ich ihm in die Augen schauen? Welche Worte würde ich ihm mitgeben? Wie würde ich ihn berühren oder anfassen?
Was bewirkt das bei deinen Klienten? Also oft mal so ein Innehalten?
Ja, innehalten.
Weil viele das gar nicht so...
Achtsamkeit. Achtsamkeit, innehalten und Bewusstwerdung.
Ist das nicht auch ein Stück weit normal, dass man auch, wenn man jetzt das alles mal rausrechnet, dass das ja so Prozesse sind, ja, so, dass die Wertschätzung so ein bisschen verloren geht, dass man sich ein bisschen gehen lässt, dass die Körper sich verändern und so weiter, dass diese Sexualität mit der Länge der Partnerschaft weniger wird oder verloren geht?
Ja, das ist total normal und das ist ja auch mir schon passiert.
Kann man das nicht auch akzeptieren?
Wenn man damit klarkommt, ich muss ja keinen Sex haben. Also wenn mir das selber gar nicht wichtig ist, warum sollte ich dann was daran ändern? Wenn ich total zufrieden damit bin, dass ich mit meinem Partner in Jogginghosen auf dem Sofa sitze und jeder furzt vor sich hin und da ist kein Bitte und kein Danke mehr, wenn ich damit klarkomme, warum sollte ich was ändern? Ja.
Ja. Was ich mir vorstelle ist, also wenn ich so Probleme habe mit meinem Partner, ja, wenn so diese Vorwürfe, diese gegenseitigen, die immer gleich, wenn die Kritik, das zermürbt einen ja so mit der Zeit. Ne? Ja. Das nimmt so alles raus, wenn ich den Ordnungssinn nicht mag oder Diskrepanzen in der Kindererziehung, was auch immer, jede Art von Konflikt, unerfüllte Erwartungen, Enttäuschung. Wie kann man denn jemals dann in so eine Leichtigkeit wieder reinkommen, die es braucht, um dann auch wirklich Sexualität leben zu können, Sex zu haben?
Die muss ich tatsächlich aktiv erschaffen. Und ich muss den Willen dazu haben, aus diesen Dynamiken, die sich über viele Jahre unbewusst einfach eingeschlichen haben, wieder auszubrechen. Und ich darf mir vor Augen führen, dass diese Sexualität oder ein erfülltes Liebesleben, das fällt nicht vom Himmel. Und das ist die Erwartungshaltung der Menschen, dass es immer so weitergeht wie am Anfang der Beziehung und 20 Jahre später ist der Ofen plötzlich aus. Nein, auch jemand wie ich muss an seinem Liebesleben, an seiner Sexualität kontinuierlich arbeiten und dafür sorgen, dass sie stattfindet. Wir dürfen uns vor Augen führen, dass wir der Gestalter unseres Liebeslebens sind, genauso wie unseres Lebens. Und alles das, was wir nicht proaktiv selbst gestalten, gestaltet sich irgendwann von selbst, aber nicht zwangsläufig so, wie wir es gerne hätten.
Also du sagst, viele von uns sitzen in einer passiven Rolle fest.
Ja.
Sind wie gelähmt,
ja.
Müssen zurückkommen in die aktive Rolle.
Ja.
Da stelle ich mir jetzt vor, die erste Hemmschwelle ist die größte. Wie kann ich die überwinden?
Die erste Hemmschwelle ist, sich selbst einzugestehen, dass ich einen Riesenanteil daran habe, dass es nicht mehr läuft. Ja? Und die Schuld eben nicht auf den Partner abzuschieben. Weil es ist ja so einfach, wenn wir frustriert und unzufrieden sind. Praktischerweise liegt auf der anderen Bettseite jeden Morgen jemand, dem wir die Schuld in die Schuhe schieben können, auf dem wir alle unsere Unzufriedenheit auch projizieren können, wo wir eine riesige Erwartungshaltung aufbauen können. Und da darf man sich erstmal selber am Schlawittchen ziehen und sagen, was ist eigentlich mein eigener Anteil daran, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selbst bin. Was ist mein Anteil daran, dass mein Leben und meine Partnerschaft so sind, wie sie heute sind?
Wenn man sich jetzt eingestanden hat, okay, ich habe auch meinen Anteil daran, dass es nicht läuft. Was kommt als nächstes? Also dann muss ich ja irgendwie mit dieser Erkenntnis an meine Partnerin, an meinen Partner herantreten.
Ich glaube, der nächste Schritt ist dann erstmal zu schauen, was möchte ich denn stattdessen? Also ich habe jetzt festgestellt, dass irgendwas in meinem Liebesleben nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Aber es wäre schon mal gut, eine Grundidee zu haben davon, was ich denn stattdessen möchte. Ja, und mir davon erstmal so einen Plan zu machen. Was fehlt mir denn eigentlich und wovon möchte ich weniger haben, wovon möchte ich mehr haben und womit würde ich mich total gut fühlen? Und dann im nächsten Schritt würde ich an den Partner oder die Partnerin herantreten.
Haben wir da auch oft wieder eine Differenz, dass zum Beispiel der eine kommt und sagt, ich hätte gern mehr Sex und die andere sagt, ja, dann aber bitte besser?
Ja, natürlich. Im Idealfall sagt sie das dann so ehrlich, ja. Im Nicht-Idealfall sagt sie, nee, ich nicht. Und traut sich aber nicht zu sagen, ich hätte es aber gerne besser oder anders.
Ja. Ja? Was kann man denn da machen? Also wenn man feststellt, ich bin nicht zufrieden mit dem Sexualleben, dazu habe ich auch eine Frage von einer SWR1-Hörerin, da kann ich jetzt mal vielleicht ganz gut bringen, Friederike, die sagt, mein Partner 60, seit über 20 Jahren, findet, Sex wird überbewertet. Wie kann ich, 66, weiblich ihn vom Gegenteil überzeugen? PS, er hat keine Erektionsprobleme und wenn ich ihn mal dazu bewegen kann.
Ja, und da ist schon das Grundproblem, dass sie diesen Mann überzeugen muss, ja, oder einer anderen Meinung überzeugen muss, als er sie hat, weil diese Lustlosigkeit, die er empfindet, die hat einen Grund, die hat einen Ursprung und das möchte angeschaut werden, ja. Ich möchte nicht gerne zum Sex überredet oder dazu überzeugt werden, ja, weil dann labelt mein Gehirn diesen Sex mit einem Label, mit dem gleichen Label wie die Steuererklärung, ja. Es muss gemacht werden irgendwie, aber richtig Bock habe ich da nicht drauf. Warum habe ich denn da keinen Bock drauf, ja? Und wenn ich den Sex so gerne mache wie die Steuererklärung, warum soll mein Gehirn dann Lusthormone ausschütten? Ja? Unser Gehirn macht immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung und wenn sich das, was ich bekomme, nicht lohnt, warum sollte das Gehirn dann danach verlangen? Und da darf man einfach mal hinschauen, warum hat er diese Grundeinstellung und warum möchte er auch nicht gerne drüber sprechen?
Mhm. Du sagst ja, ein bisschen mehr Egoismus ist in der Hinsicht auch ganz förderlich, macht uns auch begehrlicher.
Ja, Egoismus ist eine großartige Sache, weil wir geben uns ja in vielerlei Hinsicht in der Beziehung völlig selbst auf und es ist ganz wichtig, dass wir trotzdem als Individuum noch ein eigenes Leben haben und auch Dinge alleine unternehmen und auch nach uns schauen, weil dieses Begehren, was wir uns so sehr vom Partner oder von der Partnerin wünschen, das braucht auch immer Distanz. Also es braucht in der Beziehung nicht nur Nähe, sondern auch Distanz, eine gute Mischung daraus. Und der Partner darf uns auch nicht immer so sicher wissen. Ja, wir Menschen, wir wollen gerne das haben, was für uns immer so ein Stückchen weit nicht erreichbar ist. Also wenn man zum Beispiel als Kind wusste, da oben im Schrank liegt diese Schokolade. Wir wissen, die ist da, aber wir kommen da jetzt nicht so schnell ran. Ja, dann macht das so ein Gefühl von interessant sein und Abenteuer. Und das brauchen wir in der Beziehung. Ganz toll.
Das ist aber auch ein Spannungsfeld, ne? Also bei Sicherheit ist ja auch das, was wir suchen in der Beziehung.
Genau,
und das kann ja dann auch mal kippen, ne?
Das
wenn
kann
sich
auch
einer
kippen.
Zu entbehrlich macht, ist er dann auch irgendwann entbehrlich.
Und da darf man einfach eine gesunde Mischung finden. Und das ist auch für jedes Paar eine andere Mischung. Ja, also das, was bei dem einen funktioniert, heißt nicht, dass es bei den anderen auch funktioniert.
Wie ist es eigentlich mit der Spontanität? Also viele glauben ja, Sex muss so spontan entstehen, so aus dem Nichts. Da kommt die Begehrlichkeit und dann geht's los.
Der größte Irrglaube überhaupt. Ne?
Du sagst den Kalender eintragen.
Naja, nicht den Sex direkt, aber ich würde mir die Zeit zu zweit im Kalender eintragen, in der der Alltag vor der Tür bleibt. Ja? Also, dass man einfach ein Date macht, wo es nur um uns als Paar, um uns als Mann und Frau geht und wir nicht über die Dinge sprechen, die uns sonst in irgendeiner Form belasten oder nervig sind. Also da wird nicht über die Kinder gesprochen, über den Haushalt, über was für die Steuer noch zu tun ist, sondern da geht es nur um uns als Mann und Frau. Wichtig ist, dass dann da nicht zwingend Sex stattfinden muss. Aber wir öffnen damit den Raum dafür. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich diese Dates nicht einplane, hätte ich auch kein Sexleben. Ja? Weil wir in unserem Alltag einfach so oft verschwimmen und untergehen in unserem Stressigen. Und da ist Sex das oder die Beziehungsebene das Erste, was hinten runterfällt. Und die dürfen wir einfach wieder bewusst gestalten, damit überhaupt der Raum für Sexualität entstehen kann.
Ja, und es gibt noch so vieles mehr an Aspekten. Ne? Also den Vagusnerv haben wir noch gar nicht angesprochen. Da gibt es natürlich auch, und das hat uns Hans aus Bühl zum Beispiel gesagt, was ist mit dem Alter, da verändert sich der Körper. Die Prostata zum Beispiel beim Mann, Erektionsschwierigkeiten, also auch so ganz mechanische, medizinische Sorgen, die man dann auch mit beachten muss. Machen wir dann das nächste Mal.
Ja.
Sonja, vielen Dank für deinen Besuch. Du hast auch ein Buch geschrieben, sehr spannend zu lesen. Das heißt Der Elefant in deinem Bett. Das war ja ein Wort, das immer wieder gefallen ist jetzt. Danke für deinen Besuch und das interessante Gespräch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.